Morgen, Michi, servus.
Schönen guten Morgen, Jordi. Jetzt schade, wenn der Montag gleich so startet, gell. Jetzt haben wir gleich so ein kleines technisches Problem, gleich wieder Viertelstunde eingebüßt.
Das ist wirklich ein typischer Montag, aber Michi, sag einmal, was stimmt denn mit uns nicht, dass wir am Montag in der Früh um 8 Uhr einen Podcast aufnehmen?
Wieso?
Das ist eigentlich also wunderbar. Da ist doch auch irgendwas muss doch faul sein, oder? So motiviert kann doch keiner sein, dass er am Montag früh seine Stimme hergibt für einen Podcast. Normalerweise so die Grundeinstellung ist ja eigentlich so, Montag in der Früh, lass mich in Ruhe.
Das führt mich gleich zu meiner ersten Frage, Charlie. Die habe ich mir vorher nur aufgeschrieben. Bist du ein Morgenmensch? Also ich kenne dich ja nur aus der Agenturzeit. Da hätte ich jetzt behauptet, du bist gar nicht der Morgenmensch.
Ich bin so ein bisschen beides. Also Morgenmensch in dem Sinne, dass ich auch gerne früh aufstehe, also gerne um 6 Uhr oder so aufstehe. Mhm. Aber Morgenmensch nicht in dem Sinne, dass ich in der Früh Gespräch bin. Eigentlich nicht.
Okay, wir gehen uns ja anschweigen.
Ja, genau. Also, ich glaube, wir haben ja auch noch passende Einspieler, so Grillen, Zirpen.
Genau, genau.
Irgendwo so ein Staub, so eine Staubwolke, die so von einer Seite zur anderen geweht wird, wie im Wilden Westen. Ja, na, aber grundsätzlich, also ich glaube, wir sind ja eh in dieser Folge so beim Thema Kreativität und
das passt schon perfekt. Sagen, das passt
ja, eh, dieses, ja. Ich war lange Zeit, war ich so der absolute Nicht-Frühaufsteher, weil ich halt so gewohnt war, bis um 1 Uhr früh, 2 Uhr früh aufzubleiben, also in meiner Teenagerzeit noch so beim Online-Zocken gewesen. Mhm. Und deswegen war halt in der Früh aufstehen gar keine Option für mich. Mhm. Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich das wirklich genieße, wenn meine Frau zum Beispiel noch schlaft, die schlaft ungefähr bis um 7:15 oder so, bevor sie sich für die Arbeit fertig macht. Und ich stehe oft einmal gern so um 6 Uhr früh schon auf oder oft einmal so um 5:50, wo der Wecker klingelt. Und dann sitze ich halt noch ins Wohnzimmer und fange schon mal irgendwie an zum Arbeiten. Ja. Und irgendwie hat es was, wenn so gefühlt der Großteil der Umgebung noch schläft. Absolut. Und alles noch so ein wenig in Schlummerstimmung ist und du merkst dann so langsam auch, wie die Dämmerung beginnt und wie dann die Sonne schon langsam hervorkommt vom Horizont und alles wird so langsam hell. Ich finde, dass das eine sehr kreative Stimmung ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt jetzt ein wenig romantisch, und klingt ein wenig kitschig. Gell?
Gar nicht, Jordi, ist eine perfekte Einleitung zum heutigen Thema.
Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
Ich kann mich tatsächlich noch erinnern an unsere gemeinsame Zeit. Da war es doch eher so, dass bis 10 hat er schon gebraucht, der Jordi, bis er dann ein bisschen redseliger geworden ist.
Ist das ja, jetzt, das stimmt.
Ist das immer noch so?
Na, also wie du siehst,
jetzt musst du ja.
Na, mittlerweile ist das schon anders, aber ja, es hat immer so länger gedauert. So die ersten 1-2 Stunden nach dem Aufstehen, die waren mir eher nicht so gesprächig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es nicht sein muss, dann möchte ich auch nicht gesprächig sein. Also das ist nicht, das hat es jetzt...
Das ist nicht, dass du aufstehst und los geht's.
Überhaupt nicht. Ich habe das nach wie vor bin ich eher so, dass ich sage, wenn ich nicht reden muss, dann nehme ich das dankend an. Dann ist das gern so, dann genieße ich das auch.
Wann bist du am leistungsfähigsten?
Ab 22 Uhr.
Das ist total interessant. Als ich noch jünger war, ging es mir natürlich genauso ewig bis Ultimo. Also die Nacht war ja fast der Feind, Schlafen war Feind. Also ich habe in meiner Vergangenheit, das kannst du gar nicht vorstellen, ich habe jahrelang nicht geschlafen. Also im Nachhinein war das natürlich furchtbar und auch Farce gegenüber dem Körper. Also ich habe einfach wirklich auch lange gedacht, ich kann dieses Thema Schlafen völlig ausblenden. Es war total unwichtig für mich, dachte ich. Aber irgendwann holte ich das natürlich auch ein. Das geht gar nicht. Also das bedeutet, ich bin spät ins Bett und bin um 4, 5 schon wieder aufgestanden, um weiter zu powern. Gar nicht mehr, um irgendwie zu arbeiten, sondern getrieben von Kreativität, von Musik machen, von grafischen Dingen machen. Also ich bin erwartungsvoll eingeschlafen und bin möglichst früh wieder aufgewacht und habe weitergemacht. Mhm. Und in den jungen Jahren macht er das ja nichts. Das haltst du schon irgendwie durch. Aber irgendwann brennt dich das natürlich auch aus und ja, das geht nicht, ist ja klar. Und jetzt ist komischerweise so, da war ich ja immer abends am kreativsten, aber das kann man wirklich auch steuern. Also man kann, indem man sagt, man will das ja eigentlich gar nicht mehr, weil es ja gar nicht so gesund ist. Wenn ich abends immer anfange, kreativ zu werden, ist es ja nur eine logische Folge, dass ich wahrscheinlich nicht ins Bett komme. Und das hat mir echt, das hat mir ja ganz viel verbaut, weil das ist ja fast eine Falle, in die man so tappt. So abends wird man kreativ und dann hindert man sich selber am Schlafen oder stört den Schlafprozess. Das hat für mich irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Und jetzt ist es in der Tat so, ich bin in der Früh am leistungsfähigsten.
Mhm. Ja, es ist interessant. Aber ich glaube, da müssen wir auch jetzt mal ganz klar einhaken und sagen, wir möchten jetzt nicht so das Bild vermitteln von einem Chaka-Jungunternehmer, der was er jetzt um 5 aufsteht und kleines Eis baut, weißt du? sondern wirklich schon halt einfach gesund, weißt du? Also es ist auf einem gesunden Niveau. Nicht umsonst ist ja diese Redewendung entstanden, Morgenstund hat Gold im Mund, gell? Also dieses Frühaufstehen, das Nutzen der Morgenstunden, das hat schon was.
Klar.
Und ich verstehe sowohl diejenigen nicht, die wirklich die ganze Nacht durchmachen, als auch die irgendwie schon um 4, 5 aufstehen, weil sie denken, sie holen sich jetzt da noch einen Vorsprung raus. Irgendwie muss das dann doch schon in der Waagschale bleiben. Und es ist irgendwie interessant, wie man irgendwie erst nach so negativen Erfahrungen dahinter kommt.
Das
gell?
Stimmt.
Also, dass man sich erst zermartern muss, körperlich, bis man erst zu dem Punkt kommt, wo man zur Einsicht kommt und dann sagt so, hey, so geht das eigentlich nicht weiter.
Das stimmt.
Es muss immer erst durch so eine negative Erfahrung durch, gell?
Ja. Aber wie du vorher schon gesagt hast, so diese Morgenstund hat schon immer irgendwie was Ruhiges und was Inspiratives,
gell?
Also wirklich sowohl Winter als auch Sommer, gell, muss man sagen.
Immer. Ich habe das auch mal mit Sport verbunden im Sommer, wenn natürlich schon um 6 Uhr Vormittag, wenn da schon die Sonne hochsteht und die Sonne sich so durch die Bäume schlängelt, dann habe ich einmal des Öfteren einmal eine Rennradtour gleich in der Früh gemacht.
Ah, herrlich.
War natürlich absoluter Horror, weil deine Muskeln noch gar nicht wach sind. Und also
Aua.
Das war wirklich so das Gefühl, während bei jedem Tritt wolltest du eigentlich anfangen zu heulen und sagen so, bitte leg mich wieder ins Bett und kuschel mich ein in die Bettdecke, weil also das ist wirklich verrückt am Anfang, aber irgendwann geht's und irgendwann genießt du das und es ist dann wirklich total schön, wenn du so durch die Alleen fährst, durch die Straßen, wo dann eigentlich noch gar nichts los ist. Kein einziges Auto, kein Fußgänger, kein E-Bike-Fahrer, weißt, also wirklich herrlich. Wunderbar, die Szene und also wirklich super. Aber es funktioniert nicht immer. Also die meiste Zeit, wenn ich früh aufstehe, verbinde ich das bewusst auch mit kreativer Arbeit. Und weil du gesagt hast, nochmal kurz zum Thema Aufgaben oder Arbeit steuern. Ich muss sagen, ja, ich setze mich bewusst auch vorm zu Bett gehen noch an kreative Arbeiten hin. Aber ich mache das auch irgendwo bewusst. Also ich mache das nicht auf Open-End-Basis, sondern sagen wir mal um 22 Uhr legen wir uns schon mal ins Bett und dann bin ich heute nur am Laptop und arbeite bis 23 Uhr oder spätestens 23.30 Uhr. Das ist so der Regelfall.
Ja.
Und dann geht man ja auch bewusst schlafen und dann hat man ja trotzdem seine 6, 7 Stunden Schlaf, die man braucht. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich so zwischen 6 und 7 Stunden brauche, damit ich fit bin. Und ich finde so dieses bewusste Steuern, das hat dann auch wieder was Positives.
Klar, wenn es nicht ausartet, gehen in out of control, dann ist das okay. Mhm. Ja. Ich habe ja vor Jahren für mich jetzt also dieses in den Tag starten, in den warmen, wärmeren Monaten dieses Schwimmen gehen entdeckt, in der Früh an See zu fahren, das ist ja herrlich. Also mhm. Ich freue mich schon wieder so, wenn es das erste Mal wieder funktioniert. Das ist sowas von Kopf klar machen, das kann ich gar nicht beschreiben. Mhm. Zudem, dass es natürlich körperlich auch total erfrischend ist. Erstens, ich bin jetzt nicht der wartet bis zum Sommer, bis es warm ist, sondern sobald es irgendwie geht, mache ich das und auch so lange, wie es geht. Und ich kann mich erinnern, dass ich das auch teilweise bis in späten Oktober noch reingemacht habe, wo Familien am Seeufer schon mit Winterjacke gegangen sind und meine Runden geschwommen. Also ist für mich immer total wichtig, da freue ich mich schon wieder riesig.
Das erinnert mich immer so ein bisschen an, weiß nicht, ob du den Mirko Kaminski kennst von der Agentur Achtung. Ich kann mich erinnern, ich bin dem eine Zeit lang gefolgt, so auf den sozialen Netzwerken, und der hat halt einmal Fotos vom Fehmarnstieg gepostet, so im absoluten Norden Deutschlands, und er ist halt auch bis in die Herbst- oder teilweise auch Wintermonate ist er halt dann auch immer in das offene Meer gesprungen, ob das am Morgen war oder, glaube ich, auch sogar am Abend mal, aber ich habe mir immer gedacht, so, das ist, also,
es ist aber
das musst du erst mal schaffen.
Ja, aber es ist unbeschreiblich, was das auch mit dem Kreislauf und mit der ganzen Tagesstimmung ist. Es kann man gar nicht beschreiben. Du kriegst so einen Kick, ja. Du bist so aufgeladen und so gestärkt irgendwie, gell? Wenn man sich, klar, es ist am Anfang heftig, man muss sich auch daran gewöhnen, aber es gibt extrem viel Energie.
Da reicht ja eigentlich schon mal kalt duschen.
Richtig, absolut,
ja. Um die Routine mal durchzubringen. Genau,
und man weiß, wie das ist, wenn man es nicht gewohnt ist. Dann schreit man da ganz schön mädchenhaft rum.
Naja, ich habe das auf schmerzliche Weise erfahren müssen, als letzten Sommer unser Warmwasser ausgesetzt hat in der Wohnung. Und wir halt wirklich nur ein paar Tage lang nur kaltes Wasser hatten.
Das ist echt übel, gell, wenn man es gar nicht gewohnt ist.
Ja, wirklich, also da war halt keine Option mit Warmwasser und so. Und da merkt man halt auch wieder mal, wie verwöhnt man ist. Klar, also boah, so unglaublich verwöhnt. Ja. So, da hast du einmal kein warmes Wasser und schon denkst du so, oh na, bitte nicht, genau. Kalt duschen. Genau. Und das. Aber
fast schon dreist und frech eigentlich, gell.
Also wirklich so ultra, ultra privilegiert,
genau.
bis zum äußersten Ende. Aber ja, da hat man wirklich so mal die Erfahrung mit dem kalten Duschen gemacht, und ich habe es wirklich so die Tage mal durchgezogen, aber es ist nichts, was ich mir auf Dauer wünschen würde. Mhm. Und da bekenne ich mich ganz klar zum Verwöhnkind. Da bin ich halt wirklich ultra, ultra verwöhnt, was das angeht. Mhm. So kaltes Wasser ist wirklich nicht so meins. Ja.
Jolly,
aber ja, dieses Getrieben von Kreativen, gell, bis in die Nacht hinein.
Ja, total gefährlich. Also Musik produzieren ist dann natürlich ja ganz schlimm gewesen. Das hat ja noch mehr Suchtfaktor. Da kannst du dann nicht mehr aufhören. Und vor allem, wenn du da in einem Lauf bist, dann hörst du ja nicht auf. Das heißt, dann arbeitest du ja die Nächte durch. Also, weil du ja meinst, du kannst ja nicht aufhören jetzt. Ich bin gerade an der Strophe, die ist gerade so toll. Ich kann nie und nimmer aufhören. Also, ja.
Das sollte man vielleicht einmal jemand interviewen, der wirklich Musikproduzent ist. Genau,
das stimmt.
Also, der so im Studio wirklich sitzt und Songs abmischt und produziert. Also bin ich wirklich mal gespannt, wie die so mit dem Thema Kreativität und Perfektionismus vor allem umgehen.
Und der so um 16.45 Uhr mit der Welthit-Idee beginnt, aber um 5 wieder alles niederlegt, weil Feierabend ist, und am nächsten Tag um 8 wieder am Welthit weitermacht. Hast. Kein Problem.
Ja, genau.
Jordi, Netflix-Serien? Was hast du denn gerade? Hast du gerade irgendeinen Tipp?
Also lustigerweise habe ich Netflix gerade gekündigt vor 2 Tagen.
Okay.
einfach aus dem Grund, weil leider nichts Gescheites mehr nachkommt. Mhm. Es ist wirklich schade, aber was Netflix angeht, Netflix hat für mich in den letzten 1,5 bis 2 Jahre enorm an Niveau verloren, leider. Mhm. Also was so serientechnisch danach kommt, ist wirklich unterste Schublade von den Ideen her, von der Umsetzung sehr, sehr schlimm. Das Einzige, was ich jetzt noch während meinen verbleibenden gültigen Wochen mir anschaue, ist die Serie Formula One, Drive to Survive. Also diese Serie über die Formel 1. Ist eine wirklich coole Serie, schaue ich mir richtig gern an. Und es hat tatsächlich so das Thema Formel 1 wieder ein bisschen spannend gemacht für mich. Mhm. Aber ansonsten schaue ich mir nichts mehr bei Netflix an. Ich habe noch ein paar Serien in der Liste, aber nee, ich bin jetzt tatsächlich an diesem Wochenende auf die Apple-TV-Serie Severance gestoßen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Mhm.
Also du bist da einfach mehr gesättigt jetzt, oder? Man kann es verstehen, glaube ich, weil es gleicht sich doch vieles. Ich bin tatsächlich auch momentan so, dass ich nichts anschaue oder nicht viel und wenn dann immer schaue, dass ich halt Kreativserien irgendwie rausziehe. Also mich interessieren wirklich die Kreativserien und aber ansonsten, ja, hat Netflix da auch was Komisches, gell? Also man ist relativ schnell gesättigt und hat dann gar keinen Bock mehr, irgendwie überhaupt was zu schauen. Naja, aber um das soll es ja nicht gehen. Was für Serie? Sag mir den Titel.
Severance.
Okay. Was geht's da?
Es ist im ersten Punkt eine ultra abstrakte Serie eigentlich. Es geht darum, dass Arbeitnehmer oder Arbeiter, Angestellte in einer Firma, in einem Konzern sind, von dem er eigentlich jetzt noch nicht weiß oder gar nicht in Erfahrung bringt, was der genau macht. Aber diese Angestellten in diesem Konzern, die haben sich einem chirurgischen Eingriff unterzogen, dass ihr Arbeitsbewusstsein mit dem privaten Bewusstsein trennt. Das heißt, du siehst den Hauptcharakter, wie er so zur Arbeit geht in der Früh, ganz normal aus dem Auto aussteigt, vom Parkplatz in den Konzern reingeht und sich dann in einem Aufzug befindet, in das untere Stockwerk. Und während dieser Aufzugfahrt wechselt er quasi von dem privaten Ich zum Arbeits-Ich.
Interessant, ja.
Und die beiden Persönlichkeiten wissen auch nichts voneinander. Die sind völlig getrennt, ist aber ist der gleiche Körper, aber unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das ist, also meine Frau und ich haben das am Wochenende jetzt mal angefangen und konnten das wirklich, wir konnten gar nicht mehr aufhören zu schauen, weil es unfassbar spannend war und vor allem, was mich am meisten überrascht hat, ich bin ja auch jemand, ich bin da, glaube ich, genauso wie du, der ja nicht nur den Film oder die Serie schaut wegen der Story, sondern auch wegen der Umsetzung. Mhm. Ich schaue da immer bewusst so drauf, wie ist irgendwas umgesetzt, wie ist die Kameraperspektive, wie ist die Musik und so. Also alles, so viel wie möglich von dem Film oder von der Serie nimmt man ja gern auf. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass Severance wirklich unfassbar gute Umsetzung hat, was Kamera angeht, was Stimmung, also Atmosphäre angeht, was auch Musik angeht. Die Musik ist ultra gut gemacht. Mhm. Interessanterweise ist Ben Stiller der Produzent der Serie.
Ehrlich?
Interessant. Ja, habe ich ja nicht gewusst, dass er jetzt in das Produzenten-Game eingestiegen ist, aber hat da wirklich mit der Serie eine tolle Arbeit gemacht. Und leider ist es noch eine unvollständige Serie, also da kommt quasi jetzt jede Woche eine neue Folge.
Ah, okay, muss man warten quasi.
Ja, genau, weil du schaust das immer direkt von Anfang bis Ende, gell?
Ja, gerne, sagen wir mal so.
Mhm. Sind wir eigentlich auch so, aber in dem Fall haben wir jetzt einmal angefangen, wir wussten eigentlich gar nicht, dass die Serie noch weitergeht, also dass es da noch ausstehende Folgen gibt, die noch nicht kommen. Mhm. Wir haben jetzt einfach mal angefangen und mussten aber direkt durchschauen, weil jede Folge so spannend ist und auch mit einem Ultra-Cliffhanger aufhört.
Okay.
Und also es ist am Anfang sehr, sehr konfus, sehr verwirrt auch und du weißt eigentlich da überhaupt nicht, was da gerade abgeht. Mhm. Aber ich würde mal sagen, mit jeder Minute oder mit jeder Szene bekommst du ein weiteres kleines Detail von der Story mit. Okay. Und was mich so an der Serie begeistert ist, und das sieht man bei ganz vielen anderen Serien, da wird diese Auflösung von Geschehnissen oder die Erklärung bestimmter Ereignisse, die wird relativ oberflächlich und platt erzählt. Mhm. Also die Art und Weise, wie die Charaktere die Story erklären oder wie der Film oder die Serie an sich die Story erklärt, das wird in den meisten Fällen so einfach gehalten, wahrscheinlich aus dem Hintergrund, weil man davor ausgeht, dass der Otto-Normal-Zuschauer sich nicht tief genug in die Serie reindenken kann. Und deswegen muss man es dem so einfach wie möglich machen. Ja. Und das hat einfach ein bisschen an Charme verloren, weil alles wird dir sofort vor Augen geführt, alles wird sofort erklärt und es hat irgendwie keine Spannung mehr. Mhm. Und bei dieser Serie ist es so, du wirst in den ersten Minuten völlig im Unbekannten gelassen und erst wirklich in kleinen Schritten wirst du an die Story herangeführt und in kleinen Schritten wird dir das erklärt. Das heißt, du musst wirklich aufpassen, was da passiert. Du musst den Menschen zuhören, was die sagen, was die tun und du musst wirklich beobachten. Und das finde ich so das Brillante an dieser Serie. Mhm. Deswegen von meiner Seite eine klare Empfehlung. Muss man natürlich für sich vereinbaren, ob das so der Geschmack ist, aber ich bin absolut fasziniert von der Serie. Muss auch sagen, Apple TV war für mich jetzt auch bis dato keine Option als Filme- und Serie-Plattform, aber auch das Design von Apple TV ist so schön intuitiv und so schön übersichtlich auch. Mhm. Da kann sich auch Amazon Prime und Netflix und die ganzen anderen Portale können sich da wirklich eine Scheibe abschneiden.
Ja. Ich bin tatsächlich mal auf der Suche so nach Kreativserien. Ich bin da auf eine Serie gestoßen, die heißt Glow Up. Da geht es darum, klingt im ersten Moment ein bisschen feminin, aber man versteht das, glaube ich, jetzt relativ schnell. Da geht es darum, dass so aufstrebende Make-up-Artists und Maskenbildner verschiedene krasse Herausforderungen bewältigen müssen. Mhm. Und so bekannte Make-up- und Schönheitsexperten beurteilen halt die Kandidaten und die kommen dann jeweils also eine Runde weiter. Und ich finde diese Serie hoch inspirierend. Merkwürdigerweise, ich habe, kennt man ja bei Netflix, geht immer gleich der Trailer los, gell? Beim Durchzeppen und dann bin ich da ein bisschen hängen geblieben und dachte ich mir am Anfang, naja, toll, ist jetzt irgendeine Make-up-Serie, wo irgendwelche Leute geschminkt werden und so in Battle-Modus, gell? Ist jetzt nicht so spannend. Aber es hat doch irgendwie, erstens geht es ja nicht nur um Make-up, sondern es geht ja wirklich auch die Modellieren mit Prothesen, also keine Ahnung, da ragt dann wieder irgendein Knochen aus dem Gesicht raus und also wirklich diese Werke, diese Kunstwerke, farbenfrohe Kunstwerke, die da entstehen, es ist ja unfassbar inspirierend. Mhm. Und somit ich als Fotograf oder auch als auch filmisch ist das so inspirierend, weil das so bunt und schräg und leuchtend ist. Teilweise erzählen diese Werke oder erzählen diese Gesichter dann ja gleich mal irgendwelche Storys, die total anziehend einfach sind. Und zudem kommt natürlich, dass diese Make-up-KünstlerInnen natürlich enorm unter Druck stehen und hin und wieder auch natürlich da zusammenbrechen und einfach nicht abliefern können. Und deswegen gefällt mir die Serie wahnsinnig gut, weil ich glaube, irgendwie ist es wurscht, ob ich jetzt Design auf dem Papier mache, Design am Rechner mache, oder Design an einem Menschen mache, irgendwie haben wir doch das Gleiche. Also ich glaube, wir haben ja immer das gleiche Ziel, irgendwas Herausragendes zu machen, irgendwas Schönes zu gestalten. Und der Weg bis dahin, der sieht halt bei jedem anders aus.
Aber ist es denn nicht so eine typisch amerikanische Serie?
Ja, also sie ist amerikanisch, wahrscheinlich, gehe davon aus. Also, aber mich stört jetzt da nichts dran. Es ist mir egal, also ob die jetzt klischeehaft ist. Ich weiß es nicht, ich will aber gar nicht drüber nachdenken, sondern wichtig ist, dass sie inspirierend ist. Es wird dann nachher immer ein Shooting gemacht, es werden die Werke auch bewertet und klar, du kannst sagen, du könntest es jetzt austauschen auch mit ob jemand singt oder irgendwelche Bilder malt. Wahrscheinlich könntest du es jetzt genauso austauschen, aber nichtsdestotrotz finde ich eigentlich sehr inspirierend, wie die einzelnen Künstler da rangehen. Also und was die halt dabei denken und wie das dann einfach auch performt oder eben gar nicht. Oder gibt es teilweise dann so Aufgaben wie, sie müssen für Social Media was produzieren, was A, interessant ist und auch geliked wird. Und ich finde das dann schon echt spannend, weil das sowas machen wir auch. Und deswegen gibt es da halt totale Parallelen dazu. Und also ich finde die tatsächlich faszinierend. Also hat man die erste mir angeschaut, dann die zweite Folge. Und
also das heißt, das sind so in sich geschlossene Episoden, wo sie halt bei jeder Folge unterschiedliche Challenges haben, die sie erfüllen müssen.
Genau, es ist letztendlich mit einem Ziel, mit Preisgeld, glaube ich, wie diese Sky-Serie Master of Photography, glaube ich, hat die geheißen. Also da ging es halt auch darum, dass aus, weiß nicht, 10, 15 Fotografen, die kriegen verschiedene Aufgabenstellungen und kommen halt dadurch jedes Mal eine Runde weiter. Und ist aber wirklich absolute Schwerstarbeit und ist, also der Druck, der da auch entsteht, das ist schon, der ist echt spürbar und man merkt einfach, manche gehen halt da total verkopft dran und manche versagen auch richtig. Also eigentlich die das total drauf haben, also dieses Versagen und dieses Meistern, das ist so, ist ja eh so nah beieinander. Und ich finde sie toll, also was kreativ sein betrifft. Wie gesagt, mag sein, dass es natürlich auch mal sehr feminin in Richtung Make-up und so geht, aber als Fotograf ist man da ja sowieso interessiert, also ist, ob ja, also ich will oder nicht, gell?
Ich wollte es gerade sagen, das ist sowieso ein Thema, was dich ja unmittelbar handwerklich beschäftigt und was ja kein unwichtiges Thema ist, sage ich mal so.
Klar.
Weil ja mit dem Make-up auch viel steht und fällt.
Da komme ich gleich auf eine Frage, Jordi, die ich da stellen möchte. Jetzt bist du ja, du bist ja Illustrator und du zeichnest ja auch, glaube ich, relativ viel, gell, oder relativ oft. Mhm. Könntest du nicht vorstellen, auch mal statt am Papier ein Gesicht zu nehmen?
Nee.
Weil?
das ist, glaube ich, ganz schnell beantwortet.
Nee.
Man könnte jetzt sagen, ich sage das jetzt einfach so, weil ich es noch nie probiert habe. Das ist so die erste Reaktion darauf. Aber nee, es wäre nicht meine Welt. Mhm. Es ist auch nicht mein Stil, muss ich
sagen. Also ich rede jetzt natürlich nicht von Make-up oder so, sondern wirklich die Kunst auf eine andere Leinwand zu projizieren. Also ich rede jetzt nicht davon, dich irgendwelcher Make-up-Arbeit anzupassen, sondern nehmen wir mal ja Illustration, die auf einen Menschen zu projizieren.
Ich würde es nicht wollen.
Du würdest es nicht wollen? Interessant.
Ich verspüre keinen Reiz, das auszuprobieren. Mhm. Weil das wäre nicht mein Umfeld.
Also das heißt, Papier ist der Träger und da soll die Zeichnung drauf.
Ja, entweder Papier oder in meinem Fall, also ich arbeite jetzt natürlich verstärkt auch digital. Ich habe mir aber trotzdem oft einmal schon überlegt, ob ich nicht einfach wieder was Analoges male oder illustriere, weil das würde ich natürlich auch sehr gern machen. Man könnte es jetzt auch ausweiten auf andere Flächen. Du kannst eigentlich gefühlt alles bemalen. Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, ob ich nicht mal so in Richtung
Gullideckel gehe.
Gullideckel, genau. Grüße an Klaus.
Ja, so. Genau.
Na, aber so, zum Beispiel Schuhe oder Rennradrahmen.
Ja, ja.
Auch ganz interessant. Ja. Da gibt es teilweise so Künstler, die auch Rennradrahmen lackieren und da wirklich ultra super coole Illustrationen draus machen oder Kunstwerke draus machen. Mhm. Also sowas würde mich dann schon reizen, so statisches Material.
Aber jetzt nicht der Mensch, der sich dann bewegt womöglich und dadurch das Werk nochmal intensiviert wird, oder?
Nein, ich glaube, mir fehlt für das so dieser ästhetische Reiz.
Ah, okay.
Also es gibt ganz viele, die so sagen, ja, und der Mensch als Leinwand ist ultra inspirierend und ultra ästhetisch und interessant und die verlieren sich da gern so darin.
Geschmackssache.
Aber für mich wäre das nichts. Nee. Mhm.
Okay. Dann machen wir mal kurz ein Einspieler in eigener Sache und dann kommen wir mal zu den Kreativprozessen, würde ich sagen.
Gefällt dir der Podcast? Wenn ja, dann freut uns das riesig. Und noch mehr würden wir uns über dein Feedback freuen. Nutze doch bitte die Bewertungs- und Kommentarfunktion und schreib uns, was dir gefällt oder was wir noch besser machen können.
Jordi, wie sieht denn für dich gutes Brainstorming aus?
Gutes Brainstorming, ist eine coole Frage.
Beschäftigt mich in den letzten Wochen sehr stark.
Also gutes Brainstorming finde ich vor allem ist, wenn man natürlich seinen Gedanken wirklich freien Lauf lassen kann. Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht so, also das absolute Basic von Brainstorming, gell?
Ja.
Aber lustigerweise wird es doch öfters übergangen, als man sich's denkt.
Genau.
So, man hat ja immer, man lernt es in jedem Fachbuch, in jedem Artikel und jeder predigt es so Brainstorming, da muss man alles loswerden, da muss man alles mal von sich geben dürfen, so, da gibt's keine gedanklichen Einschränkungen, man darf ins Wilde, ins Verdrehte, ins Makabere rein, also überall darf man mal rein. Aber lustigerweise erlebt man dann so im Arbeitsalltag, dass es dann doch nicht
super, genau,
oft so ist, wie man es immer gelernt hat.
Sprichst
mir
total aus der Seele, das ist schon mal gut.
das ist total interessant auch, weil, und ich glaube, das ist auch einfach dem geschuldet, weil man oft einmal so auf Zeit handelt. Gell? Und,
ist so toll und jetzt, so, weil ich mir eigentlich meine zweite Frage sparen kann. Nämlich die wäre gewesen, wie würdest du ein herausragendes Brainstorming beschreiben? Nämlich indem die Attribute hast du jetzt alle schon genannt, genau, die man dann ja irgendwie doch nicht raushaut, gell, aus den verschiedensten Gründen. Aber geht es dir da im Alltag tatsächlich genauso?
In vielen Fällen ist es natürlich so, und da erwische ich mich oft einmal selber, weil es auch mir so geht,
ja.
Weil du bist natürlich schon so im Arbeitsalltag an Zeit gebunden. Alles, womit du dich beschäftigst, ist ja an bestimmten Arbeits-, an einer Deadline gebunden oder auch an Aufwandsbegrenzungen. Du hast so und so viel Stunden Zeit für dieses Thema und dann gehst du schon mal gedanklich so rein, dass du sagst, ich darf nur so und so lang für diese Idee benötigen.
Genau.
Und es ist, also glaube ich, schon der erste Kreativkiller, der einem das entgegenschwappt.
Aber
zudem hängt es halt auch viel mit den Teammitgliedern zusammen.
Genau.
Und ich würde jetzt meine persönlichen Teammitglieder so in der Arbeit würde ich jetzt nicht als Kreativkiller bezeichnen. Aber ich habe das ganz in vielen Fällen erlebt, dass Personen dann mit dabei sind, die sofort irgendwelche Einwände haben.
Mhm.
Und sobald du irgendwas aussprichst, dann sagen, das können wir aber nicht machen.
Ja, aber, so. Genau.
Das geht aber nicht.
Mhm. Aber jetzt vielleicht einmal, kannst du es mal kurz erklären oder in 3, 4, 5 Schritten, wie gehst du im Alltag damit um? Also was bringt dich dazu, Ideen zu entwickeln? Welchen persönlichen Ablauf bevorzugst du? Weil es immer die Frage, ob man jetzt für sich selber Brainstorming oder Mindmapping macht oder wie auch immer. Aber wie würdest du beschreiben, weil ich finde, da gibt es ja auch die verschiedensten Wege, wie man jetzt selbst auf gute Ideen kommt oder wann ist es überhaupt nötig, anders aktiv zu werden? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, das ist immer so ein bisschen abhängig von der Ausgangslage. Also wenn ich vor irgendeiner Herausforderung stehe, da gibt's ja oft einmal so die Momente, wo man relativ schnell auf eine Idee kommt. Mhm. Also dann hilft mir das eigentlich im ersten Schritt schon, wenn ich mich einfach dem bediene, was ich bis dato immer beobachtet habe, weil ich beobachte generell Tag ein, Tag aus viel. Ich versuche in so viele Richtungen wie möglich zu schauen und nehme halt dann automatisch recht viel wahr. Und wenn ich eine Idee brauche, die so in eine bestimmte Richtung geht, dann kam ich halt ganz tief in diesen gedanklichen Schubladen, wo ich halt so alles abgelegt habe.
Wie machst du das? Und ich würde es gern so plastisch wie möglich beschreiben oder dass man das so gut wie es geht nachvollziehen kann. Ziehst du dich zurück in einen ruhigen Raum? Brauchst du Musik dazu? Stört dich das, wenn Leute um dich rum sind? Musst du alleine sein? Musst du Auto fahren? Keine Ahnung.
Also tatsächlich muss ich für sowas alleine sein, ja. Ich gerade jetzt im Agenturumfeld oder im Agenturalltag ist es mir sehr oft aufgefallen, dass ich weniger gut denken kann, wenn ich dabei reden muss. Mhm. Also das heißt, wenn andere Personen im Raum sind und man dann aufgefordert ist, sich mündlich auszutauschen, dann fällt es mir ganz, ganz schwer, fokussiert zu sein. Also wirklich, ich bin wirklich am fokussiertesten, wenn ich mich zurückziehen kann, wenn ich alleine bin.
Gar nicht so teamorientiert dann oder gar nicht so teamfähig vielleicht sogar?
Interessanterweise nicht. Mhm. So im ersten Schritt, im Ideenfindungsprozess bin ich leider überhaupt nicht teamfähig. Also das ist leider so voll das Konträre gegenüber dem Kreativdasein, gell? Aber in dem Fall brauche ich meine ruhigen Zeiten. Und dann ist es halt wirklich, Musik hilft mir da wirklich sehr viel. Mhm. Aber auch nicht irgendeine Musik, sondern wirklich bewusst ausgewählte Musik. Bei mir ist es zum Beispiel Filmmusik oder auch Soundtracks von Videospielen. Einfach aus dem Grund, weil da nicht gesungen wird. Mhm. Das heißt, ich brauche...
Also epische Musik.
Ich brauche epische Musik.
Interessant. Direkt mal probieren.
Zum Beispiel, also Videospielmusik, das ist eine ganz eigene Faszination, finde ich. Und das kommt wirklich an das Niveau von klassischer Musik heran. Das sind teilweise Stücke und Orchester dahinter, die wirklich seinesgleichen suchen. Und ich habe da so ein, zwei Videospiele aus meiner persönlichen Vergangenheit, dessen Soundtrack ich unfassbar feiere. Und jedes Mal, wenn ich das höre, tauche ich wie in so ein Tunnel ein. Das ist total faszinierend, aber das wirkt jedes Mal. Und diese Art Musik brauche ich dann, damit ich mich wirklich reinsteigern kann gedanklich. Und dann merke ich das selber auch, wie ich plötzlich die Welt um mich herum ausschalte und mich nur in eine bestimmte Welt oder in einen bestimmten Tunnel begebe. Das ist also ein
interessanter Ansatz. Also nur um sich das vorstellen zu können. Also ich denke mal, es liegt dran, also ich habe das jetzt noch nicht gemacht, werde ich aber tun, weil ich das jetzt auch echt inspirierend finde, mal Filmmusik oder so auszuprobieren. Ich denke halt, es liegt daran, weil du halt nicht abgelenkt wirst durch zu harte Brüche oder von Strophe zu Bridge oder durch irgendwelche Textstellen abgelenkt wirst. Also ich denke, deswegen behält es das Ganze im Flow, nehme ich an, oder?
Genau, und vor allem, wenn jetzt irgendwas textbezogen ist oder auch wenn man viel mit Gedanken zu tun hat, dann spricht mein Hirn spricht mit. Also ob ich jetzt irgendwas schreibe oder ob ich irgendwas lese, ich lese oder schreibe mit der inneren Stimme mit. Deswegen kann ich zum Beispiel auch, wenn ich Texte schreibe, so Blogbeiträge oder Website-Texte, ich kann eigentlich nichts nebenbei schauen oder anhören, wo was gesprochen wird.
Klar.
weil dann brauche ich doppelt so lange.
Es geht gar nicht.
Also, ist wirklich.
Ich bin tatsächlich ein, ich habe viel zu oft leider keine Musik an. Also ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass man im Alter schlechter wird, damit umzugehen, weil man einfach da ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr schwarz-weiß wird und sagt, ich brauche jetzt Ruhe, ich mache die Musik aus, ich brauche jetzt Ruhe. Aber mega, ich freue mich total, würde mich auch freuen, wenn es dann einen Tipp für mich hätte, welche Filmmusik ich damit testweise ausprobiere. Ich würde mich da echt freuen, das mir wirklich auszutesten. Ich freue mich riesig drauf, weil ich glaube, das funktioniert. Also ich habe da ein sehr gutes Gefühl.
Da kann ich da sofort eine Playlist von YouTube schicken.
Oh ja, perfekt.
Es ist, also das werden jetzt wahrscheinlich nur die allerwenigsten irgendwie kennen, aber es gibt da ein ganz altes PC-Spiel, das heißt Riven. Das ist aus dem Jahr 1999. Das war also für damalige Zeiten seiner Zeit absolut voraus, also wirklich ein meisterhaftes Videospiel. Und die Musik dazu, die wurde ja auch, ich habe das mal in einer kurzen Doku gesehen, die wurde nicht so mit klassischen Instrumenten gemacht, sondern die wurde wirklich digital mit damaligen rudimentären Synthesizern gemacht. Und das hörst du teilweise aus den Tönen heraus. Und die hat aber so, das ist schon fast irgendwie so leicht gruselige Stimmung, sehr, sehr mysteriös und sehr, so als würdest du durch eine Fantasiewelt gehen, weil auf das basiert ja eigentlich das Videospiel, du bewegst dich durch eine Fantasiewelt hindurch und da gibt's ganz viel Science-Fiction-artige Landschaften und du kannst halt wirklich sehr viel entdecken und diese Musik ist absolut passend dafür. Und ich habe beobachtet, dass diese Musik, die so nach Neugier klingt, also das klingt wirklich nach Neugier, nach Entdeckungswillen und das klingt so nach Science-Fiction. Und diese Atmosphäre, die hilft unfassbar gut beim Ideenfinden.
Beim neugierig zu sein.
Richtig. Cool. Und das ist eigentlich interessant, weil so typische Chartmusik oder sei es diese Indie-Musik oder Folkmusik, die ja auch ein wenig ruhiger ist, so gitarrenlastig, ist auch entspannend. Aber das ist eher so fürs Zurücklehnen und Augen zu machen und einfach mal dösen oder so. Also aber dieses richtige Ideenfinden, finde ich ganz lustig, das findest du durch die Musik, die das so unterstützt. Und da brauchst du diesen Neugiercharakter irgendwie. Ja, das schafft nicht jede Musik.
Fühlt sich richtig an, gell, dass das funktionieren kann. Also ich habe ehrlich gesagt, mache jetzt schon den Job lang, aber ich habe es noch nie ausprobiert, freue mich aber drauf. Wer da vielleicht ein bisschen schreckhaft ist, soll bei der Filmmusik von Ach du schöner Westerwald bleiben und so.
So. Oder ich kann am besten zum Tatort Info entspannen. Genau.
Okay, kommen wir nochmal zurück. Auf den Teil. Okay, du bist dann in dich gekehrt, also du bist dann.
Warte mal, Michi, damit es nicht so ein einseitiges Interview nur an mich wird, weil du gesagt hast, auch du hörst ja teilweise auch Musik und musst aber dann abschalten.
Weil es mich stört.
Du bist aber dann tatsächlich gar nicht so im klassischen Musikbereich unterwegs, sondern eher so in der Chartmusik, gell? Weil jedes Mal, wenn ich zu dir gekommen bin ins Studio, dann hattest du eigentlich eher immer so diese aufpushende Musik.
Ja, mag sein, dass vielleicht die Musikwahl da gar nicht bedacht ist oder nicht gut gewählt ist, aber wie gesagt, früher war das leichter, da war es dann auch mal egal, was läuft. Und bei manchen Sachen, was man so tut über den Tag, ist es ja okay, egal welche Musik das läuft. Aber ja, mit Sicherheit, das ist ja ein ganz anderer Ansatz, da ich sage, ich höre Musik während dem Arbeiten oder ich höre nicht ablenkende Musik, um vielleicht wirklich so auf diesem Neugierpfad noch besser laufen zu können. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz, habe ich noch nie versucht.
Ja, interessant, aber, also bin ich wirklich mal gespannt, ob das irgendwas auslöst bei dir oder ob du da wirklich sagst, so, nee, das ist nicht
meins. Ich glaube sogar jetzt im Vorausdenken bin ich mir sogar fast sicher, dass es funktioniert. Weil was ich nicht kann, und ich glaube, da wird es dir auch nicht anders gehen, natürlich ist Musik grundinspirierend, aber wenn man dann eben durch Texte oder Passagen oder Strophe und Wechsel abgelenkt ist, dann komme ich auch raus. Das funktioniert nicht. Mhm. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn das eben viel, viel flüssiger ist und viel langwieriger ist und dass es überhaupt nicht mehr ablenkt, sondern wirklich begleitend, unterstützend ist.
Mhm. Ja, und genau das bewirkt es bei mir. Mhm. Also ich vergesse dann aber auch wirklich alles um mich herum. Also selbst das Trinken vergesse ich dann. Oder irgendwas
anderes. Dann ist es aber richtig, gell?
Ja, genau. Das ist wirklich, auch wenn es an der Stelle dann auch ein bisschen ungesund ist, aber ich mag das, wenn man sich dann so reinsteigert. Das hat mir aber auch beim normalen Arbeiten immer wieder geholfen, wenn ich jetzt im Arbeitsalltag an irgendwelchen Designs arbeite und da auch wirklich an 1000 verschiedene Stellen achten muss und das eher so Routinearbeit ist. Selbst dann hilft mir das ungemein, nicht abgelenkt zu sein oder an was anderes zu denken, sondern sich dann wirklich auf das zu 100% zu fokussieren.
Ja. Okay, aber ich würde trotzdem noch mal gerne auf den Kern zurückkommen. Also du sagst, du bist dann eher du hast angefangen zu erzählen, du bist im ersten Step dann eher eigentlich gar kein Teamplayer.
Mhm, genau.
Aber ich glaube, du wolltest erzählen, was im zweiten Schritt dann folgt.
Genau, weil dieses Austauschen im Team ja dann doch sehr wichtig für mich ist, wenn es darum geht, die Ideen einfach zu besprechen und also auch diesen kreativen Prozess bis zum Endergebnis immer wieder durch Teamarbeit zu verändern oder zu formen oder auch dann zum richtigen Ergebnis zu bringen. Das finde ich dann schon wichtig.
Ja, eben, das ist ja der wichtigste Einwand überhaupt, weil ich hätte jetzt ja fast unterstellt, dass du ja total Gefahr läufst, innerhalb wenigen Jahren ein nicht kritikfähiger Eigenbrötler zu werden.
Mhm. Aber, ja, und die Gefahr ist da, ja.
Ja, stimmt. Aber natürlich, wenn du sagst, im ersten Schritt funktionierst du einfach besser alleine, mit dir alleine, aber in den weiteren Schritten, in den Ausbaustufen, funktioniert es sehr wohl im Team, dann ist es ja wieder okay, gell?
Für mich ist diese Balance ultra wichtig, finde ich, weil wenn man alles von Beginn an im Team macht, ich finde es irgendwie mega anstrengend.
Ehrlich? Aber Jordi, dann mal die Frage, was bringt jetzt ein kreatives Team? Nehmen wir mal an, du bist ja nicht alleine, also sagen wir mal, du bist zu zweit, zu dritt, zu viert oder ja, ich glaube, ist ein guter kleiner Kreis. Was bringt dann deiner Meinung nach ein kreatives Team dazu, gute Ideen zu entwickeln? Oder wie würdest du dann im Team vorgehen?
Konkretisier mir die Frage, also auf was beziehst du dich genau?
So der Kern ist ja eigentlich, wie schafft man es, Ideen zu entwickeln? Das ist eigentlich so in dem ganzen Thema, das ich gern heute ein bisschen auflösen würde. Was bringt einen persönlich, was bringt ein Team wirklich dazu, Ideen zu entwickeln? Also welche Prozesse sind dafür nötig? Klar kann man jetzt sagen, ich ziehe mich zurück. Dann überlege ich mal was, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Also was
würdest du? Also im Team ist es einfach der ungezwungene Austausch, dass man gemeinsam über verschiedenste Kreativtechniken dann auf ein Thema kommt oder Gedanken weiter ausspinnt. Da gibt es ja auch ganz, ganz verschiedene Abläufe, wie man jetzt da Ideen untereinander austauscht und oder andere dann die eigene Idee weiterführt. Ich denke mal, dass es in die Richtung gehen wird. Mhm. Weil natürlich ist es keine Option, dass jeder aus dem Team sich dann für sich zurückzieht und nach 2 Stunden wiederkommt. Und
aber wie würdest du dir dann so einen optimalen Team-Kreativprozess vorstellen? Also man sitzt...
Naja, für mich persönlich, ich meine, man kann schon man kann schon in der Gruppe oder im Kollektiv in einem Raum sein. Das ist jetzt kein Problem. Aber ich finde so dieses permanente Austauschen von Beginn an, finde ich schwierig. Ich finde schon, dass es einen Zeitpunkt braucht, wo man einfach in sich gehen kann und für einen gewissen Zeitabschnitt nur sich mit seinen Gedanken beschäftigt und die mal irgendwie zu Papier bringt oder irgendwie festhält.
Verstehe.
Und dann quasi im Kollektiv was daraus macht oder dann mit den Gedanken des anderen was daraus macht. Also das ist dann für mich schon so der ideale Weg, weil alleine kommt man ja nicht auf die Lösung. Das ist ja, haben wir ja beide gelernt oder habe ja auch ich in meiner Ausbildungszeit gelernt. Du kommst zwar selber schon auf eine Lösung, aber das ist nicht, oder in den wenigsten Fällen ist das dann die richtige Lösung. Und insofern kannst du dich gar nicht bis zum Ende auf deine eigene Meinung verlassen, sondern du musst es in der Gruppe irgendwie teilen, du musst es besprechen, man muss das irgendwie weiter iterativ ausgestalten und auch zerteilen in seine Einzelteile. Also das ist schon notwendig, finde ich.
Was glaubst du, welche persönlichen Eigenschaften braucht man dafür? Also was macht...
Für die Gruppenarbeit? Ja. Also du brauchst, ich finde, von meiner Sicht aus braucht man auf jeden Fall einmal die nötige Offenheit. Und du musst absolut demütig sein, finde ich.
Erklär das mal bitte. Also warum? Demütig
im Sinne von, ja, es ist nicht schlimm, wenn du was Falsches sagst. Und es ist nicht schlimm, wenn deine ultra coole Idee für die Mülltonne ist, also letzten Endes. Das
ist aber eher dann das Attribut Mut, oder? Man muss ja außerordentlich mutig sein.
Ja, ich finde so, der Mut ist ja dann eher so das, dass ich es ausspreche. Mhm, ja. Aber Demut ist ja eigentlich, dass ich sage, ganz egal, wie gut ich meine Idee finde, ich rechne nicht damit, dass es die beste ist, sondern genau. ich hau's einfach mal raus. Ja. Und was dann das Team damit macht oder was dann im Team damit entsteht, das lasse ich auf mich zukommen. Und ja. Und auch das Thema Offenheit, weil ich ganz oft bemerke, oder jetzt auch so im Agenturalltag, ist man ganz häufig in dieser Gefahr, dass man ja selber schon bei der eigenen Ideenfindung 2-3 Schritte vorausdenkt.
Genau.
Und weil man weiß, dass bestimmte Denkrichtungen oder Denkmuster bis dato nicht zum Ergebnis geführt haben, denkt man beim nächsten Mal automatisch dran, ja, den Weg kann ich nicht gehen, weil da weiß ich ja schon, das ist bisher nicht gut angekommen oder das hat bisher nicht funktioniert. Also brauche ich da in die Richtung nicht weiterdenken. Und das schränkt dann halt sofort ein und ist für mich so der absolute Kreativkiller dann auch.
Ja.
Wie ist es eigentlich bei dir so? Du bist ja bestimmt jemand, so wie ich dich kenne, von Anfang an gleich im Team, sei. Gell? Also ich glaube, für dich ist der Austausch im Team des Nonplusultra.
Naja,
so ist mein Gefühl.
Das liegt immer an der Ausgangslage. Da muss ich ganz klar sagen, da habe ich zwei Herangehensweisen und die trenne ich auch ganz klar. Weil wenn ich abliefern muss, wenn jemand von mir die Leistung verlangt, dann gehe ich so vor, wie ich das meine. Und das kann dann durchaus vorkommen, dass dann nicht das Team im Vordergrund ist. Also ich löse sehr wohl Sachen mit mir selbst. Aber das zweite Herz, das da so schlägt, ist natürlich ja immer so dieser Lehrcharakter oder dieser Ausbildungscharakter, dass das meistens natürlich ein großer Schritt mit dabei ist, dass man einfach diese Techniken oder diese Vorgehensweisen auch den Menschen beibringt. Und das habe ich gerade so aktuell an ein paar Gruppen. Deswegen ist das Thema eigentlich ganz präsent gerade für mich und deswegen ist mir also ein bisschen wichtig, dich oder uns zu fragen, wie wir an sowas rangehen, weil ich finde, dass das erstens ein ganz schwermütiges Thema sein kann und ich so auf den Kern gern raus möchte, wann leistet man, egal jetzt wie, wann leistet man oder liefert man gute Ideen ab? Wann liefert man herausragende Ideen ab? Oder auch völlig verrückte oder völlig drüber oder provokante oder was auch immer. Und wann, und jetzt kommt's, wann liefere ich gar nichts ab und versag eigentlich? Und lass es noch zu, weil, mir fällt ja nichts ein. Und das begleitet mich seit einigen Wochen ganz stark.
Hat das irgendwas Bestimmtes ausgelöst, dass dich das so beschäftigt?
Ja, ich habe es tatsächlich so erlebt in ein paar Teams. Und deswegen, wo dann einfach so zur einfachsten Lösung gegriffen wird, weil es ja bequem ist oder weil es halt, weil ja keine Zeit mehr da ist. Also weil ich 100 Ausreden vorschieb, um nicht kreativ sein zu müssen, um nicht leiden zu müssen, um nicht versagen zu müssen, um nicht Kritik einstecken zu müssen, um nicht außerordentlich mutig sein zu müssen. Genau. Nimmt man mal den Weg und sagt, war keine Zeit mehr. Und das beschäftigt mich unglaublich, weil man denkt, nein, das ist falsch. Also das darf nicht sein.
Klar, also du begibst dich dann automatisch in so eine resignative Haltung. Und ja, ich meine, es ist traurigerweise funktioniert es aber auch in den meisten Fällen, wenn man sich so mal umschaut, was so manche Kreative, also gerade so auch die Selbstständigen oder vermeintlich Selbstständigen Grafikdesigner, da musste ich auch schon sehen oder beobachten, dass so viele einfach das machen, was halt jetzt seit Jahren so funktioniert oder was halt so im normalen Bereich safe ist.
Wobei, Jordi, ich spreche jetzt noch nicht mal die Safe-Varianten an, sondern weniger. Die Kunst, wenig gar nichts abzuliefern, das macht mir Sorgen. Das treibt mich um.
Du meinst,
das geht genauso. Das geht genauso eine gewisse Zeit.
Du meinst, dass man nicht einmal mehr auf die Safe-Variante stößt und sagt so, hey, lass uns doch mal die Safe-Variante machen, sondern
genau.
Dass man halt wirklich sagt so, mir fällt nichts ein.
Genau. Und deswegen, Jordi, kannst du dich erinnern, wir hatten schon so Gespräche oder einmal am Anfang Diskussionen, als ich damals gesagt habe, ja, ich bin schon der Meinung, bis ich es kann, bis ich es gelernt habe, bis ich die Cleverness besitze oder die Erfahrung besitze, das einfach umsetzen zu können, bin ich durchaus der Meinung, dass aufstrebende DesignerInnen sehr wohl nach der Arbeit, sehr wohl viel, viel lernen und arbeiten müssen. Also wo ich sage, die müssen am Abend dann irgendwas weiterarbeiten. Und wenn es jeden Abend ist. Ich bin durchaus der Meinung, weil ich erlebe das jetzt so, wenn das nicht der Fall ist, dann ergeben sich da erschreckende Entwicklungen. Und jetzt ist so die Frage, gut, das kann jetzt nicht immer begründet werden, indem man sagt, du musst abends arbeiten. Aber mich treibt es wirklich um. Und was denkst du, wo soll man denn da ansetzen? Oder ist es Berufsverfehlung? Punkt.
Also lustigerweise ist der Begriff Berufsverfehlung genau das, was mir gerade, während du geredet hast, in den Kopf
gekommen ist. Echt, oder?
Also nicht derselbe Begriff, aber sinngemäß dieser Begriff, weil ich mir denke, wenn du schon so jemanden im Team hast, der nicht einmal auf die Safe-Lösung kommt, der schon unmissverständlich so kommuniziert, hey, ich möchte mich da eigentlich gar nicht reindenken müssen oder ich möchte eigentlich gar nicht auf eine neue Lösung kommen, also dann läuft doch grundlegend was falsch, dann bin ich doch irgendwo am falschen Set, oder? Also dann ist das ja auch gar nicht meine Welt, in der ich mich bewege.
Ja, aber es war ja keine Zeit.
Wie meinst du, kurz Zeit?
Nee, so Argumente könnten ja jetzt sein in festen Strukturen? Ja, ich hatte ja keine Zeit.
Ach so. Naja, die, das Thema Zeit gilt in dem Fall nicht.
Also, genau. Tatsächlich. Aber geht es dir da auch so? Würdest du dann auch sagen, also ich habe immer das Gefühl, dass ich da so extrem aggressiv bin, aber würdest du dann auch sagen, dann setz dich gefälligst abends und von mir aus die ganze Nacht hin und morgen in der Früh lieferst ab? Wenn du keine Zeit hast, jetzt, dann mach's später, aber dann mach's.
Ich finde, das funktioniert auch nur, wenn derjenige diese Leidenschaft dafür hat. Weil man muss ja, glaube ich, auch da differenzieren. Es gibt solche, die haben, also die wollen kreativ sein oder die wollen ja irgendwo gerne gute Ideen haben. Mhm. Nur sie sind aufgrund vielleicht der Erziehung, vielleicht aufgrund ihres Alltags oder aufgrund ihrer, was nicht, auch ihres Umgangs. Also oft einmal der Umgang im Privatleben, der kann einen ja auch so runterziehen, dass du nach der Arbeit ja gar nichts mehr machst, sondern irgendwie nur am Computer rumhängst oder so. Mhm. Und auch das kann jemanden daran hindern, dass er sich wirklich mit seiner Leidenschaft auseinandersetzt. Aber wenn die Leidenschaft grundsätzlich mal da ist, ich finde, dann funktioniert es schon, wenn man ihm wirklich Feuer unterm Hintern macht und sagt, beschäftige dich jetzt mal wirklich bis morgen. Und selbst wenn du bis um 12 Uhr auf Nacht oder bis um 1 in der Früh dran sitzt, aber liefer morgen gute Ideen ab. Mhm. Wenn der so einen gewissen Druck verspürt, ich glaube schon, dass es dann auch gut wirken kann. Wenn so ein bisschen so drastische Maßnahmen erforderlich sind. Weil man muss ja auch dazu sagen, ganz, ganz viele sind halt einfach mittlerweile schon dermaßen verweichlicht, weil alle meinen, sie mit Samthandschuhen anfassen zu müssen, ja, und sie nicht mehr fordern zu dürfen. Mhm. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich so der Fall. Das Gegenteil muss ja gemacht werden.
Genau.
Im schlimmsten Fall hat ja mir auch geholfen, weil wenn ich jetzt nicht so dieses kalte Wasser verspürt hätte in verschiedensten Situationen, ja, dann hätte ich mich wahrscheinlich, oder dann, ich weiß nicht, wo ich dann jetzt an dem Zeitpunkt wäre. Mhm. Auf jeden Fall nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Und wenn ich aber diese Grundleidenschaft gar nicht erkenne oder wenn ich merke, okay, der Kreative oder die Kreative, die macht es jetzt eigentlich nur, damit sie durch die Ausbildung kommt oder damit sie irgendwas macht, dann wird auch das nichts bringen und dann muss ich mich, glaube ich, mit dem Gedanken abfinden, dass es einfach die falsche Welt ist. Dann braucht man sich auch, glaube ich, keine Mühe mehr machen. So hart es jetzt auch klingt, vielleicht bin ich da ein wenig beschränkt im Gedanken, aber ich glaube, dann ist es wirklich im übertragenen Sinne Perle vor die Säue. So krass, wie das jetzt auch klingt, aber man würde ja da seinen Eifer und seine Leidenschaft ja für was hergeben, was ja eigentlich gar nicht genutzt wird.
Ja, also du sprichst mir persönlich jetzt absolut aus der Seele, weil du jetzt sagst, der Perlen vor die Säue, dann könnte man jetzt nur den Einwand haben, naja, aber ich muss ja als Koch auch kein Sternekoch sein und kann ja auch in einem Drive-In oder so arbeiten und Schnitzel in die Fritteuse klatschen. Geht ja auch.
Ja,
deswegen kann ich ja auch Koch sein. Aber also hier, dann wäre es nur konsequent, Jordi, oder? Wenn man sagt, okay, dann gehe ich aber auch von mir aus dahin, wo nicht mehr verlangt wird.
Also du meinst jetzt in der Teamleiterrolle oder
was meinen Arbeitsplatz betrifft. Also dann gehe ich halt vom, sage ich mal, man ist ja jetzt nicht im Sternebereich. Ich mache jetzt so eine Parallele wie der Koch zum Beispiel, der jetzt halt in einem normalen angesehenen Restaurant arbeitet, aber eigentlich da gar nicht hingehört und in das Schnellrestaurant müsste, dann muss er dann aber auch so weit sein, wenn er sagt, ich will gar nicht mehr Energie geben, mehr Leidenschaft, dann gehe ich ins Schnellrestaurant, weil da bin ich dann besser aufgehoben und da fühle ich mich zumindest moralisch auch wohl. Oder? Dann müsste man ja eigentlich den Schritt auch tun. Von der normalen Agentur zum Brezenflyer bauen gehen.
Oder? Ja, in dem Fall wäre es der konsequente Schritt, weil es ist ja auch immer so der eigene Anspruch. Also welchen Anspruch habe ich? Mhm. Möchte ich in ein Umfeld, wo herausragende Ideen entstehen, oder möchte ich einfach nur am Ende des Tages mein Geld verdient haben? Mhm. Und dann ist es nämlich wurscht, was ich gestalte oder welche Ideen ich anbringe. Dann reicht es auch, wenn ich einen Brezenflyer mache. Dann ist das völlig ausreichend.
Aber ich glaube schon, Jordi, dass es gar nicht so leicht ist, auch für junge Menschen zu unterscheiden, wann sie eigentlich sollten oder wann sie Ideen entwickeln sollten oder wann man einmal versagen darf. Also ich finde, das ist gar nicht so leicht. Meine Meinung ist, es sollte nie sein, dass ich sage, okay, ich darf versagen, heute passt schon. Also es sollte nie sein. Du kennst ja mein Standpunkt. Also man muss ja immer das Beste abliefern. Immer das Beste abliefern. Und wenn ich das Beste nicht habe, dann kann ich es nicht abliefern. So ist meine Denke. Aber das ist nur meine Denke.
Andere Frage, wann weiß man, wann das eigene das Beste ist?
Ich glaube, wenn man sachlich seine eigene Checkliste hat und alle Fragen mit Ja beantworten kann, also von dem habe ich alles Nötige getan, habe ich alle aus allen Quellen recherchiert, habe ich Varianten abgedeckt, habe ich mögliche andere Wege beachtet, also und. Also ich glaube, wenn ich so einen roten Faden an Fragen beantworten kann, der mich fachlich dazu führt, dass ich objektiv sagen kann, ja, ich habe alles getan dafür.
Arbeitest dann selber auch mit so einer Checkliste, oder? Oder hast du mit sowas gearbeitet?
Nee, die habe ich halt, das war jetzt eher so bildlich gesprochen, also sowas findet halt im Kopf statt. Ich denke, Leute, die weniger Erfahrung haben, die müssten das vielleicht in Checklistenform machen, aber es ging ja um die Frage, wann kann ich denn sagen, ob ich alles abgeliefert habe? Und ich denke, die kann man ja nur so beantworten, indem man sich vielleicht mehrere Fragen stellt.
Wobei es ja auch nicht schlimm ist, gerade so in den ersten Jahren oder in den jungen Jahren, gut, ich bin selber jung, aber so in den jungen Jahren als Designer, als Gestalter, da ist es ja auch nicht schlimm, wenn man jetzt von 10 möglichen Ideen oder 10 möglichen Wegen vielleicht nur 2 oder 3 hat.
Ja.
Ich glaube, der Unterschied ist es dann, ob man sich mit denen dann begnügt und sagt so, ja, die 2 habe ich jetzt gefunden und mehr will ich eigentlich nicht.
Genau.
Oder ob man sagt, okay, ich habe jetzt die 2 und 3 mit Mühe und Not gefunden und dann wird man halt eines Besseren belehrt und man sieht, hey, da gibt's ja noch mehr Wege und dann aber sagt, okay, beim nächsten Mal versuche ich diese weiteren Wege in meinen Ideenfindungsprozess mit einzubeziehen. Mhm. Dass man das halt irgendwie immer als weitere Stufe nach oben nimmt und nicht so als, boah, in dem Meeting ist jetzt bei mir draufgehaut worden, weil ich habe nur 2 Wege gefunden.
Mhm, genau.
Und dann irgendwie so Eis sackt und Kopf nach unten. Also das ist halt dann das, was es völlig abschneidet von dem kreativen Weg.
Gell? Es geht ja doch so ein bisschen um die Passt-schon-Mentalität, gell? Die haben wir erlebt schon miteinander, gell? Also nicht wir, aber bei anderen haben wir das beobachten können und waren da sehr erschrocken drüber. Und irgendwie kommt's immer wieder zurück. Also man begegnet immer öfter solchen Situationen. Ich will nicht einmal sagen solchen Menschen, weil ich glaube, das ist denen auch gar nicht bewusst und es ist einfach noch nicht ausgeprägt. Aber ich finde, es ist viel zu viel die Option offen zu wählen, passt schon. Und das darf eigentlich gar nicht sein. Das darf überhaupt nicht entstehen, ist meine Meinung. Also die Option passt schon. Das ist ja so, stell dir vor, wenn ich jetzt, nimm doch mal einen Pflegeberuf, stell dir vor, du bist auf einer Pflegestation, ich habe das ja früher auch nach dem Zivildienst lang gemacht und du bist jetzt da zu dritt für 30 Leute. Und die müssen gepflegt, gewaschen und so werden. Und du sagst, die 5 habe ich gar nicht mehr gewaschen. Ich habe keine Zeit. Also stell dir mir das vor. Das meine ich, das ist ja gar keine Option. Also eine Option ist vielleicht, dass die 30 nicht so intensiv gewaschen werden, weil zu wenig Personal ist. Aber es ist doch gar keine Option zu sagen, das habe ich gar nicht gemacht oder das passt schon. Mache ich halt morgen wieder. Also das, und genauso sollte das in unserem Umfeld doch gar keine Option sein, zu sagen, passt schon. Das erschüttert mich. Deswegen, du merkst da, das treibt mich um. Das wollte ich heute auch so ein bisschen besprechen, dieses Thema. Und ich finde, das darf keine Option sein. Eigentlich nie.
Glaubst du nicht, dass es unter anderem auch daran liegt, dass dass man sich immer so sein Wunsch-Kreativszenario vorstellt, aber dann mit Aufgaben, die mit einem Thema in Verbindung stehen, was man überhaupt nicht mag oder mit dem man sich überhaupt nicht identifizieren kann, dass man dann diese Haltung entwickelt. Ich denke so zurück an meine Ausbildungszeit, da war ja so das Überthema Landwirtschaft im Zentrum. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mit Landwirtschaft halt 0,00 anfangen. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Also im Gegenteil, ich möchte mich eher entfernen von dieser Welt, weil ja, irgendwie liegt mir das Thema nicht. Das gebe ich ja ganz offen zu.
Ja, ist ja okay. Also.
Und ich habe mir da auch sehr, sehr oft bei Kampagnen oder bei grafischen Arbeiten, wo es darum ging, Ideen zu konzipieren. Ich habe mir auch so ultra schwer getan, für diesen Kontext oder für diese Welt Ideen zu generieren. Und ich kann auch schon, es mag jetzt schlimm klingen, auch für dich, aber ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, warum jemand sagen würde, passt schon und mir fällt nichts mehr ein. Vielleicht auch deswegen, weil das Umfeld oder diese Basis, die mir vorgelegt wird, auf Basis derer ich irgendwas entwickeln muss, dass mir das schon nicht taugt oder nicht zusagt. Und damit umzugehen, etwas Herausragendes aus etwas zu machen, was ich eigentlich gar nicht möchte oder womit ich mich gar nicht identifizieren kann. Das ist so ultra schwierig. Da kämpft man ja erst einmal, bevor man überhaupt an irgendwelche Ideen denken kann, kämpft man erst einmal mit dem eigenen Schweinehund.
Hast völlig recht. Aber was tun? Du hast völlig recht und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, weil es jedem vielleicht branchenmäßig oder themenmäßig immer wieder so geht. Und sei doch ehrlich, Jordi, uns geht's doch auch immer wieder mal so, dass man sagt,
richtig,
okay, da brenne ich jetzt nicht dafür und vielleicht mag ich es ja gar nicht.
Oder im Gegenteil, ich hasse es. Ich hasse es, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich, also für uns, für dich im ersten Schritt, der ja schon jahrzehntelang jetzt diese Erfahrung hat, auch für mich, der jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung hat, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich einfach durchkämpft, weil man sagt, eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Ich kann nicht sagen, ich mag das Thema nicht, deswegen lege ich es beiseite, weil es gibt nur zwei Optionen. Entweder ich liefere nicht ab und versage dann in meinem Job und auf Basis dessen kommen halt da negative Konsequenzen auf mich zu. Oder ich reiß mich halt jetzt mal zusammen und kämpfe mich durch und schaue, wo ich ansetzen kann. Aber ich glaube, für jemanden, der da gerade anfängt, der in seiner Ausbildung ist, für den ist es ja ultra schwierig, über diese Stufe hinauszugehen und zu sagen, ja, mag schon sein, dass ich das Thema hasse und überhaupt nichts damit anfangen kann, aber ich muss mich auf die Idee konzentrieren. Ich glaube, dieser Prozess, das hat auch viel mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen Reife zu tun. Das ist so schwierig und ich glaube, dass man da auch keinem einen Vorwurf machen darf, der dann einmal einknickt und sagt so, du weißt was, ich hab gar keine Idee, weil ich will eigentlich auch gar keine Idee haben. Für einen Experten oder für einen Erfahrenen ist das ja wie Häkelnadel ins Ohr, weißt? Das ist so das Horrorszenario und man möchte demjenigen wahrscheinlich direkt irgendwie ein Watschen geben oder so. So ein Erziehungswatschen. Aber eigentlich darf man solchen gar keinen Vorwurf machen, wenn man ehrlich ist, weil wie gehst du mit dem Thema, wenn du jung bist und fast keine Reife hast, wie gehst du denn eigentlich damit um?
Völlig plausibel, Jordi. Aber und jetzt? Und dann? Also völlig plausibel. Ich stimme da total zu. So, aber was tun? Also
ich glaube, dann muss man soweit sein und ins Gespräch gehen. Na gut, ich kann mich da jetzt leicht reden und ich muss ja sagen, ich bin da, was das Erzieherische angeht, absolut schlecht. Ich kann das auch nicht. Aber ich glaube, wenn man das mal in einem Gespräch verdeutlicht, was das eigentlich gerade für ein Prozess ist oder was man da eigentlich machen müsste, dann merkt man ja schon irgendwo, möchte der das oder kann der sich da diesen Prozess annehmen oder kann der das überhaupt nicht? Dann kann man ihn auch vielleicht nicht in eine Stufe bringen, wo er dann über sich hinauswächst und herausragende Ideen abliefert, sondern dann kann er sich vielleicht auch auf Basis der eigenen Reife, auf Basis der Persönlichkeit, auf Basis dessen, was er im Grunde möchte, vielleicht kann er sich dann einfach nur in diesem Safe Space bewegen. Mhm. Also das ist irgendwie ganz schwierig. Wie möchte man das denn als jemand, der kein Elternteil ist und der nicht unmittelbar in die Erziehung eingreifen kann, wie möchte man das jemanden entlocken oder wie möchte man das jemanden begreiflich machen, dass da jetzt ein kompletter persönlicher, charakterlicher Umschwung nötig ist?
Also heißt es, ich glaube, man muss es ein bisschen abstrahieren, weil das ist doch sehr eingefahren, jetzt halt so mit Ideen entwickeln und kreativ sein und so. Ich bringe immer ganz gerne dieses Kochbeispiel, weil das einfach besser greifbar ist. Also das heißt, man müsste dem Schnitzelbrater, weil ich glaube, das trifft es ganz gut, das schafft man vielleicht, selbst wenn man Salz und Pfeffer vergisst, werden die anderen satt. Es ist möglich. Mhm. Also es ist möglich, Panade auch noch vergessen oder schlecht gemacht oder das Fleisch ist nicht durch, ganz egal, aber man könnte irgendwie satt werden.
Genau.
Würde das dann bedeuten, also wann verstehe ich, ob es richtig ist, dem zu sagen, du musst besser werden, damit du in unserer Standardküche überhaupt weiter Koch sein kannst? Oder sogar ein nächster Schritt, du musst noch besser werden, weil unsere Küche soll exklusiver werden und, bis hin zum Sternekoch. Also wann habe ich Einfluss, wann kann ich einwirken und wann muss ich erkennen, dass der, wenn der zum wiederholten Male sagt, ja, aber das schmeckt doch, ist doch ein super Schnitzel. Also, verstehst du, was ich meine?
Ja, ist eine absolut tiefgründige Frage. Die könnte ich jetzt aber auch nicht, also wenn ich ganz ehrlich bin, die könnte ich nicht beantworten.
Oder muss man dann einfach sagen, ist halt so. Es ist halt so. Mhm. Und es ist ja nicht meine Aufgabe, weil ich bin weder Eltern noch sonst was, dann ist es halt so. Also lernen, um zu lernen beizubringen, gell, das ist schon immer die echt schwerste Frage überhaupt.
Ja.
Also muss ich dich darauf aufmerksam machen, dass dein Schnitzel weder gewürzt ist noch durch ist, dann esse ich es halt nicht mehr, dann komme ich halt nicht mehr. Oder muss ich dir sagen, mein lern halt das Kochen gescheit.
Ja, es gibt solche und solche, wenn man jetzt von Personen spricht, die als Ausbilder fungieren oder tätig sind. Also wir haben das Thema ganz zu Anfang unseres Podcasts schon mal gehabt. Mhm.
Also es auch ist aber gar nicht, Jordi, immer ein bisschen Einordnung, es geht gar nicht nur so um Ausbildung oder so, sondern es kann durchaus im Team auch solche, also nicht so schlimm natürlich, Oder sage ich mir auch unter uns, also auch wir haben schon gesagt oder gegenseitig diskutiert und haben gesagt, na, wir müssen da noch tiefer rein. Also auch wir haben ja unsere Tiefe der Recherche oder die Tiefe unserer Ausarbeitung auch hinterfragt und machen das immer wieder. Das ist ja richtig. Also auch wir hinterfragen uns ja gegenseitig, ist das gut genug? Also es geht ja nicht jetzt nur um frische Menschen, die jetzt dahin steuern, ist klar, da ist es natürlich noch intensiver. Aber man kann ja durchaus mal unter Kollegen starke Einwände haben, dass man sagt, Moment, wir brauchen da was Besseres, wir brauchen bessere Leistung.
Ja, das stimmt, es kann beide Bereiche berühren. Ja, irgendwo trennt sich dann natürlich die Spreu vom Weizen, gell?
Wahrscheinlich,
Wenn man
ja.
merkt, jemand kann einfach nicht weiterdenken als zum Bereich X und möchte da vielleicht auch gar nicht raus, dann ist es halt natürlich schon zu hinterfragen, ja, also wenn die Ansprüche auch so weit auseinandergehen, dann stimmt ja irgendwas nicht, gell? Dann
Also ich glaube schon, dass immer wieder so Hürden sind oder so Killer sind, YouTube-Content, Webseiten. Es ist alles in der Theorie, kann ich heute alles sofort erkennen. Ah, der fotografiert so, so, so und so, okay. Ah, die Filmemacher, okay, das geht. Texten, ah, okay, das so, so geht der vor. Also in der Theorie kann ich ja alles innerhalb kürzester Zeit erfassen. Und ich glaube, dass es ein Riesenproblem ist, da sind wir wieder bei dem, dass ich früher immer gesagt habe, die Leute müssen abends, nachts, Wochenende dran arbeiten. Irgendwie bin ich immer noch überzeugt davon, dass das immer der Schlüssel ist, um eben besser zu werden, weil ich finde nach wie vor, dass sich die Leute, die gehen nimmer in die Tiefe. Also dieses Aneignen, dieses
Das
Üben,
stimmt ja.
dieses selber Machen, das lassen die einfach aus. Und ich weiß nicht, das ist wie Menschen, die über Analytics-Daten staunen. Oh, ha, hi. So, was? Aus Amerika habe ich 100 Klicks? Nein. Na ehrlich, aber nie daraus irgendwas ableiten. Und ich glaube schon, dass das einfach ein Riesenproblem ist. Weil somit meine ich zwar, ich bin auch so in der Designwelt drin und so, und ich kenne ja die, was das Einzige, was ich eigentlich vorweisen kann, ist, ah, ich kenne den Link zum YouTube-Video. Oder ich kenne da jemanden, ich kenne da einen YouTuber, der macht es gut. Oder da habe ich ja Website, da steht es super beschrieben drin. Aber wo sind die Arbeiten? Also in meiner frühesten Ausbildung hatte ich schon zig Arbeiten. Lauter Schmarrn oder auch ganz viel Blödsinn, aber ich hatte einfach Sachen, weil ich, egal was, habe ich irgendwie umgesetzt, weil es mir in den Fingern gejuckt hat. Ich wollte, musste das umsetzen. Und irgendwie kommt mir vor, das fehlt teilweise.
Ja, klar, wenn man, also allein schon die Aufmerksamkeit ist ja schon so dermaßen begrenzt, weil man ja erwartet, dass man innerhalb von Sekunden auf die Lösung kommt. Wenn du irgendein Problem hast, ja, googelst und
Genau.
teilweise können die Leute nicht einmal googeln, was?
Ja,
Die
richtig.
fragen dann andere so, ja, wie mache ich denn das? Ja, googelst halt einfach. Wie du sagst, ob es jetzt Videocontent ist oder auch die ganzen, es gibt ja für alles Mögliche gibt's Tools und Plugins und hin und her, alles wird von irgendwas Automatisiertem
Absolut,
erledigt.
ja.
Und klar kommt man dann so unmittelbar in so eine Mentalität, okay, ich habe jetzt da ein Problem vor mir. Ich schaue erst mal, ob es da ein Video dazu gibt oder ob es da ein Tool dafür gibt, das mir das löst. Also irgendwie macht man sich dann doch von irgendwas abhängig und versucht nicht selbst auf eine Idee zu kommen. Und ja, dieses Tiefergehen, und auch dieses im ersten Schritt schon mal dieses Bewusstsein haben, ja, was muss ich denn überhaupt machen und wo komme ich denn zu diesem tiefgründigeren hin? Sich die Mühe machen, und da bin ich auch der Meinung, dass man einfach auch, dass man nicht alles innerhalb der Arbeitszeit schaffen kann, dass man einfach einmal diese Momente braucht, wo man ausbricht und sagt, okay, ich mache das jetzt bewusst nicht, sondern ich setze mich da am Abend nochmal hin oder stehe dafür morgen um 6 Uhr auf und versuche da mal mich reinzudenken.
Genau, und das ist einmal okay, finde ich. Also ich war da tatsächlich oft blockiert in den Agenturen, da ich sage, dass ich, wenn ich ehrlich zu mir war, ich kann jetzt keine Idee entwickeln. Es geht nicht gerade. Aber zu sagen, es geht halt gar nicht, ist doch gar keine Option. Also dann ja, das stimmt. Muss ich doch später irgendeinen Weg finden. Aber wenn man ehrlich ist, das gehört ja schon zum Prozess. Der Prozess beginnt, indem du sagst, das kann ich jetzt nicht. Dann beginnt eigentlich der Prozess, diese Aufgabe zu lösen. Mhm. Weil dein Kopf sich ständig oder deine Gedanken kreisen ja ständig um das, da setze ich mich jetzt dann daheim hin, dann mache ich das, dann mache ich das und da schotte ich mich ab. Telefon sowieso aus. Also man fängt ja da bereits an, Ideen zu entwickeln. So geht es zumindest mir. Man hat jeder so seine eigenen. Aber komischerweise, wenn ich dann am Abend begonnen hatte, dann war schon relativ viel im Kopf. Mhm. Weil, ja, weil das so vorbereitend so gegoren hat.
Genau, dieses gedankliche Vorkonzipieren oder dieses Durchdenken von Dingen, das hat so eine Kraft. Ich bin da so automatisch immer in dem Weg, weil wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, bevor ich überhaupt irgendwas zu Papier bringe oder bevor ich überhaupt Material sammle, denke ich drüber nach, teilweise schon Tage, Wochen im Voraus.
Genau.
Und das heißt letzten Endes, wenn es darum geht, dann das Ganze nur noch wie Puzzleteile zusammenzusetzen, dann geht es viel, viel einfacher, weil du ja gedanklich schon alles vorbereitet hast.
Richtig.
So wie wir damals mit dem Lorenz Bügli gesprochen haben, der ja auch gesagt hat, er versucht oder er hat gar nicht so viele Versuche bei seinen Resultaten, weil er alles so detailliert wie möglich gedanklich vorarbeitet und dann das nur noch in der Praxis umsetzt. Ja. Und dann kommt er automatisch zu einem guten Ergebnis und muss halt vielleicht nur noch an einigen kleinen Details rumschrauben und da noch was verbessern. Aber im Grunde genommen kommt immer ein gutes Ergebnis raus. Mhm. Und wenn ich mein Gehirn schon im ersten Schritt nicht anstrenge und tiefgängig darüber nachdenke, ja, dann wird es mir auch nicht möglich sein, dass ich zu sichtbarem, greifbarem Material komme.
Genau. Ist es das, weil du, Jordi, vorher den Begriff, und ich finde ihn toll und er ist ja völlig richtig, meines Erachtens, der Verweichlichung benutzt hast, liegt es dann wirklich an dem, dass man eigentlich ja gefälligst sich bedienen lassen will, so wie man es ja immer tut, YouTube und irgendwas, du wirst ja bedient, also gell, da komme ich wieder, ich wiederhole den Satz ja immer gern, Chips fressend auf der Couch liegend, kann ich lernen.
Ja.
Horizontal, gell. Ist es einfach so, dass man sagt, das ist einfach eine völlig vermessene Form von sich bedienen lassen und weil du eben gesagt hast, dieses Reindenken, diese Anstrengung der Konzentration, dieser Tiefgang, ich muss jetzt was Kreatives entwickeln, das ist ja höchste Fokussierung und es ist enorm anstrengend, das wissen wir.
Und ganz genau.
Und manche wollen da gar nicht rein, oder?
Oder können es auch nicht, ja.
Oder können es nicht, ja. Naja, können. Ich denke mal, das ist ein bisschen zu leicht gesagt. Man könnte womöglich schon, wenn man sich mehr anstrengen würde, glaube ich. Mhm. Dann ist es halt abends.
Aber viele können es auch nicht, weil sie das auch nicht wollen. Das ist immer so ein Gegenspiel. Mhm. Wenn man es nicht will, kann man es nicht. Und ja, es ist wirklich diese Verweichlichung, diese Verwöhntheit. Deswegen also diese Herangehensweise an Recherche, wenn es dann heißt, ja, schau doch mal auf Behance oder auf Dribbble, was es da so gibt. Mhm. Ja, ich kann mich doch nicht auf zwei Quellen beschränken, wo, also die ja auch, wenn wir jetzt einmal auch ehrlich und direkt sind, die ja ultra schlecht sind, muss man auch dazu sagen. Also so Standard Kreativquellen wie Behance oder Dribbble, die sind lang nicht mehr das, was sie mal waren. Das ist gar keine Kreativquelle mehr, sondern man muss ganz andere Wege einschlagen, ob man sich jetzt dann vielleicht auch mal mit der Kunst beschäftigt, wenn man sich mit Musik beschäftigt, wenn man sich mit Filmen und Serien beschäftigt, oder Kampagnen von den richtig guten Agenturen anschaut, wenn man sich da die Use Cases mal reinzieht, wenn man einmal in die Vergangenheit geht und schaut, wie haben denn früher diese Texter oder Designlegenden, was haben denn die so gemacht? Mhm. Also das sind so die eigentlichen Inspirationsquellen, wo man auch mal out of the box denkt und sich inspirieren kann davon.
Aber scheitert es dann letztendlich doch wieder an der Bereitschaft zu lernen? Weil das ist ja ganz ein klarer Prozess, den du jetzt beschrieben hast, den muss ich beschreiten, um überhaupt mein Mindset verändern zu können, um zu lernen. Muss ich das doch erstmal beschreiten? Also
oder ich gehe noch eine Stufe tiefer, dieses Bewusstsein haben, dass ich da hinkommen muss. Mhm. Man braucht dieses Bewusstsein dafür, ich muss mich in einer Umgebung hinbewegen, wo ich zu guten Ideen komme oder wo ich überhaupt zu neuen Gedanken hinkomme. Wenn ich das Bewusstsein schon gar nicht habe, das ist so zum Thema Scheuklappendenken und
ja, und klar ist es im Alltag, egal in welcher Branche oder so, klar ist es verständlich, dass es extrem schwierig wird, gell? Weil es ja oft gar nichts mit Design oder gar nichts mit wir reden jetzt teilweise gar nicht von Design, sondern einfach nur Tagesaufgaben halbwegs gut zu lösen. Und ich glaube, klar ist es schwierig, so im Alltag, wo eh keine Zeit ist und man abliefern muss und schnell und immer also zwischen mach mal da einen Aufkleber und da drei Flyer und also man kennt ja den ganzen Mist, ist es wahrscheinlich wirklich schwierig, sich kreativ zu entwickeln. Und da sind wir wieder bei, man muss es einfach selbst tun, gell? Man muss sich selbst damit auseinandersetzen und man kann eben nicht verlangen und das fühlt sich aber auch oft so an, dass einem andere immer beibringen, das völlige Verständnis für alles zu entwickeln. Das geht einfach nicht.
Ich glaube, das kann man auch nur dann so ein bisschen herausfordern, wenn man einfach merkt und da muss man einfach dieser Pädagoge sein, gell? Da muss man einfach so ein bisschen ein Erzieher sein, dass du durch Menschenkenntnis herauskennst, will der eigentlich dahin, aber kann es nur nicht, weil dann kann ich ihn bewusst dahin bringen, dann kann ich ihn auch ein bisschen zwingen dazu, dann funktioniert es ja auch irgendwo.
Mm, das stimmt.
Aber wenn man dann merkt, da gibt's gar nichts und da ist kein Anspruch da, da ist keine Leidenschaft, kein Wille, dann muss man sich's auch nicht antun. Ja. Das ist natürlich jetzt so mein Gefühl. Ich kann mich da natürlich auch täuschen. Wäre natürlich interessant, wenn wir uns da wirklich mal mit einem Pädagogen unterhalten oder einem jemanden, der da wirklich viel, viel Erfahrung hat im Formen und im Aufbauen junger Menschen.
Ja.
Dass man da einmal so ein bisschen hinter diese gedanklichen Prozesse geht.
Ich glaube, man darf trotzdem nicht vergessen, es gibt so viele Berufe und natürlich können Berufe auch in verschiedenen Qualitätsklassen gelebt werden. Und ich glaube, nicht umsonst gibt es eben dann auch die, keine Ahnung, kannst du ja einen Handwerker erwischen, der unter aller Kanone dir deine Fliesen verlegt. Also es ist möglich, das will ich damit sagen. Bei uns ist es wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Köche wären, dann würde es uns genauso ins Auge stechen. Also ich glaube, das liegt gar nicht in unserer Branche, sondern das ist einfach halt Fakt.
Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, so darüber zu diskutieren einmal. Weil das ja etwas ist, was in ganz vielen Fällen einfach so nebenher läuft und man sich gar nicht bewusst, aktiv, gedanklich damit auseinandersetzt. Was passiert denn da gerade? Also wirklich mal so die Augen aufmachen und das analysieren, mal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich habe jetzt da keine Lösung mehr gefunden. Was passiert da gerade?
Genau.
Was passiert mit mir? Was passiert mit dem Team? Und wie ist so die kreative Stimmung im Raum? Ja. Also wirklich, wirklich interessant, das einmal so konkret auch in Worten festzumachen und darüber nachzudenken.
Finde ich auch.